Guten Morgen. Ich freue mich, dass wir auf Gottes Wort hören dürfen, dass wir ja darüber nachdenken dürfen, was Gott uns in seinem Wort so aufgeschrieben hat. Und mich beschäftigt schon seit einiger Zeit ein Gleichnis, was der Herr Jesus selbst erzählt hat aus Lukas 8. Und dazu möchte ich uns einige Gedanken weitergeben. Lukas 8, Abvers 4. Als sich aber eine große Volksmenge versammelte und sie aus jeder Stadt zu ihm kamen, sprach er in einem Gleichnis. Der Sämann ging hinaus, seinen Samen zu säen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Als er dies sagte, rief er aus: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Soweit zunächst. Stellen wir uns doch einfach mal die Situation vor. Wenn hier steht, es kamen große Volksmengen, die zum Herrn Jesus kamen, um ihn zu hören, dann sind wir hier eine ganz, ganz kleine Schar, die wir hier gerade im Moment sind. Denn wir wissen aus den Evangelien, dass zum Teil die Volksmengen 5000 Männer hatte Herr Jesus einmal gespeist, einmal 4000 Personen. Das war schon ein richtiger Volksauflauf, der da war. Und zu denen sprach der Herr Jesus, und diese Menschen mussten ja auch irgendwie fasziniert sein von dem, was der Herr Jesus sagte. Und der Herr Jesus spricht zu ihnen ganz einfache Worte. Nämlich das, was sie verstanden, das, was sie selbst erlebt haben. Jetzt müssen wir uns natürlich auch das Säen in der damaligen Zeit, wenn Korn zum Beispiel ausgesät wurde, nicht so vorstellen, wie das heute ist, wo man Zentimeter genau von Computern gesteuert die genaue Menge von Saatgut aufbringen kann auf den Acker, damit auch ja alles aufgeht und nachher der Erfolg stimmt, man genug zum Verkaufen hat. Nein, in der damaligen Zeit wurde ja das Korn praktisch mit der Hand so ausgeworfen. Und jeder, ich habe das mal dann probiert, als man das noch durfte, im Winter, wenn es richtig glatt war, so das Salz so rauszustreuen, da wundert man sich, um das gleichmäßig zu machen, wie schwierig das ist. Wobei das mit dem Streugut, was man heute darf, sicherlich genauso schwierig ist. Und dann kann man verstehen, dass da eben nicht alles auf den guten Boden fiel. Und jetzt hörten die Leute, diese vielleicht 3, 4, 5.000 Menschen, hörten dieses Gleichnis und sagten, ja, so ist das. Das ist so im Leben. Aber sie verstanden in dem Moment ja gar nicht, was der Herr Jesus eigentlich weiter sagen wollte. Und so ist es doch bis heute geblieben, dass an vielen Stellen, wenn wir selbst einfache Beispiele mit den Menschen erzählen, dass sie einfach nicht verstehen, was das mit dem Glaubenden zu tun hat. Bitte schön, nehmen wir doch einfach Saat und Ernte, so wie das heute auch ist. Wenn man mit den Menschen darüber spricht, dass Gott das Wachstum schenkt, naja, das kommt doch aus den Pflanzen, aus dem Samen ganz automatisch. Das ist doch in der Evolution bei den Pflanzen so angelegt, also wo ist das Problem? Man braucht doch Gott an der Stelle gar nicht. Und vielleicht haben die Menschen auch gar nicht verstanden, was das heißt. Und der Herr Jesus, wenn wir jetzt weiterlesen, sagt das ja auch im Endeffekt. Seine Jünger fragten ihn nämlich, was dieses Gleichnis bedeutet. Das ist Kapitel 8, Abvers 9. Er aber sprach: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. An der Stelle möchte ich ja einen Schwerpunkt zunächst einmal da drauf legen, was dieser Same ist. Das ist das Wort Gottes. Wir würden sagen ganz einfach, ja, ist ja die Bibel, haben wir ja. Aber man muss sehen, in der damaligen Zeit hatte man die Bibel in diesem Umfang noch nicht. Man kannte Teile des Alten Testamentes, ob die Volksmengen das alle kannten, wissen wir nicht. Ja, aber wenn wir jetzt in der Bibel einfach mal nachforschen über das Wort Gottes, dann ist mir mal zunächst als allererstes eingefallen, in 1. Mose 1 spricht Gott. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sprach und die Schöpfung war da. Wir können das in 1. Mose 1 nach und nach lesen, jeden Tag etwas mehr, bis am 6. Tag dann der Mensch geschaffen wurde von Gott. Und das ist doch schon mal ein starkes Wort. Dann lesen wir in Johannes 1 vom Herrn Jesus übertragen, sagt Johannes vom Herrn Jesus, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Jesus Christus ist das Wort. Und wenn wir an Dienstag zurückdenken, wo der Herr Jesus zu Martha und auch zu Maria sagt, als es um die Auferstehung geht, glaubst du dieses? So möchte ich diese Frage, gerade was das Wort Gottes betrifft, auch heute hier so in den Raum stellen. Glaubst du das? Glaubst du wirklich, dass Gott die Erde erschaffen hat, weil er sprach? Glaubst du, dass Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist? Ich habe kurz vor Weihnachten eine Umfrage, die in Idea war, gelesen, dass nur etwa 2/3 der Menschen, die in evangelikale Gemeinden gehen, überhaupt noch daran glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und deshalb muss man einfach diese Frage stellen. Und man muss sich diese Frage auch einfach mal selber stellen. Wo steht denn mein Glaube? Wo steht dein Glaube? Und ich bin so dankbar, dass wir in Hebräer 11, wo danach die ganzen Glaubenszeugen aufgeführt sind, dass wir in Hebräer 11 eine Definition für den Glauben haben, die Gott uns selbst gegeben hat. Da brauchen wir doch nicht mal selbst irgendwas zu basteln. Hebräer 11, Vers 1 heißt es, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Und interessanterweise, der Schreiber des Hebräerbriefes fängt nicht mit einem Glaubenszeugen an, sondern er fängt damit an, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Und das ist genau dieser 3. Vers hier. Das Sichtbare war nicht aus irgendetwas heraus, hat es sich entwickelt, sondern Gott sprach und es war da. Glaubst du das? Bist du davon wirklich absolut überzeugt? Und wenn man auf der Straße steht, um mit Menschen zu reden, sind das an und für sich die beiden Punkte, wo die Menschen einfach es nicht begreifen wollen, nicht begreifen können, ich weiß es nicht, nämlich die Frage, ob Evolution oder Schöpfung und noch viel mehr, wo es sich dann noch entscheidet für mein Leben, wie es weitergeht, die Frage, ob Jesus Christus der Sohn Gottes war. Ich bin überzeugt davon. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus Christus als der Sohn Gottes auf die Erde gekommen ist, um Gutes zu tun, um das, was wir auch in Lukas 8 gelesen haben, um an der Stelle wirklich für die Menschen da zu sein, ihnen zu helfen, ihnen sie zu lehren. An einer Stelle lesen wir, und er hatte Vollmacht wie kein anderer auf dieser Erde. Die Pharisäer und Schriftgelehrten schicken einmal welche, die ihn festnehmen sollen. Und die schaffen es nicht, weil sie sagen, wir haben noch nie einen Menschen gesehen, der so geredet hat. Und dieser Jesus Christus, er ist Gottes Sohn. Und dieses Gottsein hat er nie aufgegeben, sondern er war als Gott und als wahrer Mensch hier auf dieser Erde. Und wenn wir uns das überlegen, wenn wir überhaupt mal überlegen, wer Gott ist, der alles geschaffen hat, er ist heilig, er ist gerecht, er ist die Liebe und er hat noch so viel weitere Eigenschaften, ja, wo es sich mal lohnt, drüber nachzudenken, was für Eigenschaften Gott eigentlich hat. Und so ist mit diesen gleichen Eigenschaften ist der Herr Jesus auf diese Erde gekommen. Mit diesen gleichen Eigenschaften hat er letztlich den Menschen Gott kundgemacht. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgetan, lesen wir im Johannes 1. Und er ist auf diese Erde gekommen, um den Plan Gottes zu erfüllen. Er ist auf diese Erde gekommen, um als wahrer Mensch, als sündloser Mensch, dann am Kreuz auf Golgatha zu sterben, für meine Schuld. Und wenn du das im Glauben annimmst, auch für deine Schuld. Und wenn du das im Glauben annimmst, darfst du wissen, dass du ewiges Leben hast. Wir haben letzte Woche schon ganz kurz, hatte Simon das auch vorgelesen. Ich möchte es aber trotzdem nochmal vorlesen aus Johannes 3, wo das so deutlich wird, dass das jetzt schon stattfindet. Johannes 3 ab Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und nehmen wir diesen Vers mal ganz persönlich. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er, ich setze jetzt meinen Namen ein, den Christoph richte. Und du kannst deinen Namen da einsetzen, dass er dich und mich richte. Deswegen kam der Sohn nicht auf diese Erde, sondern dass du und ich, setz deinen Namen dort ein, durch ihn, durch Jesus Christus gerettet werde. Das ist der Plan Gottes. Er möchte aus Liebe zu dir, hat er den Herrn Jesus geschickt und möchte gerne, dass du ihm vertraust und dass du umkehrst zu ihm. Und dass du es siehst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und jetzt muss man sich das mal noch ein Stück weiter überlegen. Wenn ich glaube, wenn ich daran glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dann muss ich auch feststellen, dass ich ein Sünder bin. Weil das passt nicht zusammen. Er, der wahre sündlose Mensch, und ich als Sünder. Und ich denke, jeder von uns weiß ganz tief im Inneren, dass er einem heiligen Gott dass er Jesus Christus als dem wahren Menschen, als Gott, als Gottes Sohn nicht begegnen kann in dieser Sündhaftigkeit. Also ist mit dem Glauben an Jesus Christus auch verbunden, dass ich sündig bin, dass ich Vergebung brauche. Und das, wir haben es vorhin in der ersten Stunde schon mal gelesen, und das sagt Johannes im ersten Johannesbrief ganz deutlich, dass jeder, der seine Sünden bekennt, da ist Gott treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann kommt noch der letzte Schritt, der genauso notwendig ist. Wenn ich nämlich sage, ja, Herr, du hast mich erlöst, du hast mich begnadigt, du hast mir das ewige Leben geschenkt, weil du für mich gestorben bist, dann gehört auch dazu, dass ich ihm nachfolge. Dass ich von alledem, was an falschen Wegen in meinem Leben war, umkehre. Und dass ich diese Sünden bekenne, auch das haben wir in der ersten Stunde erlebt. Und dass ich umkehre, um meinem Herrn und Heiland nachzufolgen. Ja, wir wissen alle, die wir länger auf dem Weg sind, wahrscheinlich auch wenn man kürzer auf dem Weg ist, vielleicht dann noch viel mehr, dass wir immer wieder sündigen, dass wir immer wieder fallen, weil die alte Natur noch nach wie vor in uns ist. Und das tut weh, und ja, das ist immer wieder dieses Thema, dass wir uns von Gott entfernen, weil wir diese Leitplanken, die Gott uns gegeben hat, einfach nicht wahrhaben wollen. Nur ein Stückchen drüber. Freunde von uns hatten ein kleines Mädchen, und die war immer sehr wild drauf, und wenn die auf eine Ampel zuging, dann blieb die nicht so normalerweise so ein Stück vor der Straße stehen. Nein, sie ging wirklich bis an den Rand. Ja, und das im schnellen Tempo und abrupt stehen bleiben. Und dann sagte die Mutter, sie geht immer bis an den Rand des Wahnsinns. Und im Endeffekt machen wir nichts anderes. Wir gehen immer bis an den Rand, um zu gucken, ob wir nicht noch ein bisschen weiter können. Ist das denn noch erlaubt? Viele, viele Christen haben damit zu tun, dass sie untereinander die anderen fragen, darf ich das noch tun oder darf ich jenes noch tun? Alles aber, was er nicht aus Glauben tut, ist Sünde, steht an einer Stelle in der Bibel. Und dann wird das schon ganz schön heftig. Also auch wir, die wir länger auf dem Weg sind, brauchen letztlich die Vergebung immer wieder. Und auch da gilt der gleiche Vers in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wir dürfen wieder freudigen Herzens unserem Herrn Jesus nachfolgen, für ihn ein Zeugnis sein, seine Liebe weitergeben. Wenn wir so darüber nachgedacht haben, dass Jesus Christus ja das lebendig gewordene Wort ist, dann lasst uns das wirklich mit Freude tun. Aber wir merken auch immer wieder, dass Menschen da sind, die ja auch gar nicht einsehen, warum sie machen doch nichts. Sie sind doch gar nicht so schlimm wie die anderen. Und glaubt mir, selbst der Mörder wird noch einen finden, der noch Schlimmeres gemacht hat. Und deswegen braucht er Jesus Christus nicht. Aber Gott möchte ihn trotzdem haben. Gott liebt ihn. Und wenn auch ein Mörder zur Erkenntnis kommt, dass er Jesus Christus braucht und um Vergebung bittet, dann bekommt er das ewige Leben. Wir haben die Geschichte am Kreuz in Lukas, am Ende des Lukas-Evangeliums, was für mich so ein fantastischer Punkt ist, wo wir wirklich diese Liebe des Herrn Jesus so ganz deutlich sehen. Lukas 23 ab Vers 39. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Und wir zwar mit Recht, Denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, der Herr Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ein zum Tode Verurteilter, der erkennt, dass er zu Recht dort hängt, dass er zu Recht zum Tod verurteilt wird, erkennt zu einem Zeitpunkt, wo er nichts mehr für Gott tun kann, dass er ein Sünder ist und möchte und bittet den Herrn Jesus, dass er an ihn denkt. Und der Herr Jesus sagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Und das ist zum Beispiel für mich eines der deutlichsten Punkte, wo ich feststellen muss, dass es nicht darum geht, irgendwelche Werke zu tun, sondern dass es darum geht, an Jesus Christus zu glauben. Weil dieser Mann dort am Kreuz, der konnte nichts mehr für Gott tun. Er war zum Tode verurteilt, er ist kurze Zeit später gestorben. Und wie wir das hier lesen, weil der Herr Jesus es ihm zugesagt hat, lebt im Paradies weiter in der Ewigkeit. Was für einen Herrn. Ohne jede Gegenleistung dürfen wir zu ihm kommen, weil er uns so geliebt hat, weil Gott uns so geliebt hat. Und er liebt auch dich. Und er wünscht sich einfach, dass du das entsprechend annimmst. Kommen wir zurück zu dem Text in Lukas 8. Denn der Herr Jesus erklärt jetzt dieses Gleichnis ja noch weiter. Lukas 8, Abvers 12. Die aber an dem Weg sind, also die Samenkörner, die auf dem Weg fallen, sind die, welche hören. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind, die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das in die gute Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Ja, das ist das Letzte, was hier steht, das ist das, was wir uns wünschen, dass die Menschen, denen wir vom Herrn Jesus erzählen, dass die wirklich umkehren, dass sie wirklich merken, dass sie den Herrn Jesus brauchen, dass sie ewiges Leben haben und dann ihm nachfolgen, in einem redlichen und guten Herzen, dass sie weiter sagen von der Liebe des Herrn Jesus, dass es wie ein Schneeballsystem funktioniert, dass wir immer mehr und immer mehr werden als Geschwister im Herrn. Aber es gibt eben auch die anderen, und das ist sehr interessant, wenn wir das einmal lesen, die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzeln, für eine Zeit glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Scheint alles sehr gut zu sein. Eine tolle Sache, hier mit den Geschwistern zusammen zu sein, jeden Sonntag. Habe ich gehört, es lohnt sich dem Herrn Jesus nachzufolgen. Und dann wird es irgendwo vielleicht eng, sei es auf dem Arbeitsplatz, bei den Nachbarn oder wie immer. Wie? Du gehst auch dahin? Und dann wird das immer schwächer, dann wird diesen Leuten der Glaube madig gemacht und irgendwann lassen sie es ganz sein. Kennen wir diese Situation? Wissen wir, dass Menschen vielleicht so reagieren? Trotzdem, lasst uns diese Menschen nicht aufgeben. Lasst uns weiter vom Herrn Jesus erzählen, die wir treu nachfolgen. Lasst uns ihnen erklären, dass es sich immer wieder lohnt, damit sie wirklich in die gute Erde reinwachsen, damit sie merken, dass sie den Herrn Jesus ganz brauchen. Weil wenn ich ihn nicht ganz nehme, so sollte ich es besser ganz sein lassen. Aber davor war noch, das habe ich eben überlesen in Vers 12, die aber an dem Weg sind, die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Auch das gibt es. Sie hören es und werden sofort wieder mit anderen Dingen beschäftigt, beziehungsweise sie kommen gar nicht zum Nachdenken. Der Teufel sorgt dafür, dass sie das Gehörte gar nicht wirklich aufnehmen. Dann haben wir noch die Dornen. Es fällt unter die Dornen, die, welche gehört haben, hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Da kommt dann die ganze Situation des Lebens so auf uns zu. Da kommt die Arbeit, da wird es immer mehr. Da kommen die Sorgen, da kommt vielleicht sogar auch der Reichtum. Es ist sehr interessant, dass hier sogar Reichtum steht. Wofür brauche ich denn Gott, wenn ich genug Geld habe? Und so wird das Leben immer wichtiger, das normale Leben hier auf der Erde immer wichtiger und das Leben mit dem Herrn Jesus nimmt immer weniger Platz ein. Und ich wage zu behaupten, auch wenn das vielleicht bei einem oder anderen auf Unverständnis stößt, aber er mag es einfach mal wirklich durchdenken. Ich wage zu behaupten, dass die Frage nach Karriere machen hier auf dieser Erde manches Mal auch dazu führt, dass das Leben mit Jesus Christus erstickt wird. Das ist kein Pauschalurteil, aber das ist eine ganz große Gefahr, in der ich, da ich Rentner bin, nicht mehr stehe, aber in der ich unsere ganze Jugend, unsere ganzen jungen Erwachsenen und auch die mittleren Alters immer wieder in dieser Gefahr sehe. Man hat nachher nicht mehr Zeit für die Gemeinde Gottes. Denn wir können diese Sachen hier, wenn wir sie nicht nur auf Ungläubige anwenden, sondern auch auf uns anwenden, dann können wir nämlich diese Punkte mal einfach auch in unserem Leben spiegeln. Ich gehe mal davon aus, wenn du ein regelmäßiger Gottesdienstbesucher bist, hast du mindestens 52 Predigten im Jahr, die du hörst, weil wir 52 Wochen haben. Manch einer hat vielleicht etwas weniger, weil er hier und da einfach nicht kann. Aber es sind doch eine ganze Menge Predigten, die wir so im Laufe des Jahres hören und dank des Internets vielleicht zu Hause noch viel mehr hören. Und dann ist doch die Frage, was hat Gott uns da gesagt und wie gehen wir damit um? Tolle Predigt? Aber wenn ich mir mal überlege, was da noch fehlt und da ist noch alles falsch und hier ist noch dies und dort ist noch das und der Teufel kommt und nimmt letztlich den ganzen Inhalt der Predigt weg. Sie kann noch so gut sein. Das ist doch das, was der Teufel will, dass wir uns nicht daran erinnern. Dass wir nicht weiter darüber nachdenken, was Gott uns am letzten Sonntag oder eben in den ganzen letzten Jahren alles gesagt hat. Oder sind wir die, wie der Same, der auf den Felsen fällt? Dann wollen wir uns ändern? Dann wollen wir das umsetzen, was wir gehört haben, was Gott uns wichtig gemacht hat? Und dann kommt irgendwann so ein Querschuss, vielleicht sogar von Geschwistern, und dann lassen wir es doch lieber sein und ach nee, und dann kommen die ganzen menschlichen Bedenken und wir lassen es fallen. Guter Vorsatz. Mal wieder nicht eingelöst. Und dann auch das, und das ist eben das, was ich eben schon mal aufführte, was unter die Dornen fällt, wo es um die Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens geht, wo einfach alles das, was wir gehört haben, erstickt wird im wahrsten Sinne des Wortes, wo alles andere wichtiger ist. Ich muss gerade so an ein Beispiel denken, das habe ich mal auf einem Missionseinsatz erlebt. Schon viele Jahre her, da gab es mal so einen Hype, dass man im Internet Lifetime spielte, irgendwelche Strategiespiele. Man musste also mindestens einmal am Tag sich da einloggen und musste mit seinen Leuten da entsprechend weiteres bauen, damit man damit die anderen einem nicht das Land abnahmen und so weiter. Also, aber man musste immer jeden Tag mindestens einmal im Internet in diesem Spiel drin sein und da was tun. Dann hatte ich einen lieben Mitarbeiter mit, der an und für sich ja nun mal mitarbeiten sollte am Bus, hier an dem Bus für die Jugendlichen. Und dann verabschiedete er sich: Ich muss unbedingt noch da und da spielen, sonst nimmt der und der mir das Land ab. Mitten im Einsatz. Und du stehst da und denkst, hä, was ist jetzt los? Aber merkt ihr, wie über das eine oder das andere der Teufel uns immer wieder auch von den guten Sachen, die wir mit dem Herrn Jesus tun wollen, abbringen möchte? Und wie er uns ja eben auch, was ich vorhin schon mal sagte, über die Frage von Karriere, über die Frage von Reichtum, über die Vergnügungen des Lebens, wie er uns da einfach immer wieder der Teufel von dem Herrn Jesus abziehen möchte. Dass er sticken möchte, was uns eigentlich so wichtig ist. Ich stelle mich unter diese Themen genauso, weil mir geht es nicht anders. Gut, was die Karriere betrifft, vielleicht nicht, aber wenn ich mir das überlege, die Vergnügungen des Lebens, die Sorgen, die man hat, wie oft schafft man es, die Sorgen wirklich zum Herrn Jesus zu bringen? Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Und was machen wir? Wir werfen die Sorgen auf ihn im Gebet, sagen ihm, was uns Sorgen macht. Und wenn wir ehrlich sind, in den meisten Fällen, so geht es mir zumindest, nehmen wir die Sorgen wieder mit. Aber der Herr Jesus möchte, dass wir uns ganz und gar an ihn wenden. Und der Herr Jesus möchte eben, dass wir in unserem Leben wirklich von ganzem Herzen, mit redlichem Herzen, sein Wort den Menschen weiterbringen. Sein Wort letztlich leben, damit die Menschen sehen, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Damit die Menschen sehen, dass es sich lohnt, mit Jesus Christus zu gehen. Und damit wir auch den Menschen erzählen können, dass wir bereits heute ewiges Leben haben. Solltest du an der Stelle noch einmal darüber nachdenken, wo du stehst, und solltest du Bedenken haben, ob du wirklich ewiges Leben hast oder nicht, dann lass uns ins Gespräch kommen, dann lass uns darüber nachdenken, was es bedeutet, was vielleicht bei dir ein Hinderungsgrund ist, und lass uns mit dem Herrn Jesus darüber reden. Komm zu ihm, denn er möchte dir helfen. Und alle, die wir errettet sind, wir haben dann danach in den Versen direkt noch ein weiteres Gleichnis stehen, möchte ich dieses Gleichnis einfach zurufen. Ab Vers 16, Lukas 8, ab Vers 16. Niemand aber, der eine Lampe angezündet hat, bedeckt sie mit einem Gefäß oder stellt sie unter ein Bett, sondern er stellt sie auf ein Lampengestell, damit die Hereinkommenden das Licht sehen. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird, auch ist nichts geheim, was nicht bekannt wird und ans Licht kommt. Seht nur zu, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und wer nicht hat, von dem wird selbst, was er zu haben meint, genommen werden. Die Lampe, die der Herr Jesus bei uns in unserem Leben gleichsam angezündet hat, lasst uns sie so aufstellen, dass die Menschen um uns herum, egal wer es ist, das sehen.